Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Sonntagabend mit einem Blick auf die Klimaverhandlungen in Glasgow und Ungeduld und Verdruss draußen. Was können 30.000 Delegierte erreichen und was wurde auf den vergangenen Gipfeln erreicht? Steigende Infektionszahlen, stagnierende Zahlen bei den Impfwilligen. Führt das zu einer Spaltung, wenn jetzt noch schärfere Regeln eingeführt werden? Fragen dazu an den Philosophen Stefan Gosepart. Und in Marbach hat heute die Literatin Anne Weber die Schillerrede gehalten. Ihre Perspektive auf die Gegenwartsliteratur. Halbzeit beim Weltklimagipfel in Glasgow. Wichtige Staatsmänner sind nicht anwesend. Draußen gehen Zehntausende Klimaschützer auf die Straße. Drinnen wird gefordert, verhandelt, blockiert. Jetzt geht dieser Gipfel also in die heiße Phase und das kommt einem alles irgendwie bekannt vor. Aus Kopenhagen, aus Paris, dieses Ringen um einen Konsens und am Ende vielleicht doch wieder die große Enttäuschung. Wo stehen wir denn heute in Sachen Klimaschutz und was haben Klimagipfel dazu überhaupt beigetragen? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Soziologen Fritz Reuswig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gesprochen. Hallo und guten Abend, Herr Reuswig.
Ja, schönen guten Abend.
Als Medienmensch nimmt man so etwas wie Ermüdung wahr im Umgang mit der aktuellen Weltklimakonferenz, ja fast sogar Resignation. Warum, war kürzlich in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, sollten Politiker auf internationaler Ebene irgendwas hinkriegen, was ihnen national ja schon nicht gelingt? Sind Sie, Herr Reuswig, ebenso resigniert?
Nein, ich kriege das natürlich auch mit und man kriegt schon auch mit, dass es eine Ungeduld gibt draußen und Zähigkeit und Probleme drinnen, Sie haben es erwähnt, aber ich bin verhalten optimistisch deswegen, weil ich so ein bisschen das Bild des Klimagipfels vor über 10 Jahren in Kopenhagen vor Augen habe, der ja schon mal als gescheiterter Gipfel galt. Und wenn ich die Situation heute mit der damals vergleiche, komme ich unterm Strich zu einem besseren Ergebnis. Immer noch nicht zufriedenstellend, aber besser.
Einfach was die Wahrnehmung von Klimawandel betrifft oder was ist besser geworden?
Also die Emissionen sind natürlich seit 2010 gestiegen und das heißt, der Handlungsdruck ist eigentlich heute noch höher als damals, gar keine Frage. Was aber besser ist, ist, dass wir mit dem Pariser Klimagipfel 2015 eine Umstellung im System erlebt haben. Der Kopenhagener Klimagipfel 2010 ist unter anderem deshalb gescheitert, weil es keine Nachfolge für das Kyoto-Abkommen gegeben hat, weil wir damals auf so eine Art kollektiven Konsens gesetzt haben. Und der nicht zustande gekommen ist. Seit dem Pariser Klimaabkommen setzen wir sehr stark international auf Freiwilligkeit. Das hat gewisse Nachteile, aber es hat auch den Vorteil, dass jetzt sozusagen die Koalition der Willigen vorangehen kann und man nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner warten muss. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die nationale Klimapolitik jetzt sehr viel wichtiger geworden ist als vor über 10 Jahren in Kopenhagen. Dann lief das alles so ein bisschen über unsere Köpfe, die haben da was entschieden. Heute sind die Regierungen sehr viel wichtiger und das hat Vor- und Nachteile. Natürlich, wenn es schlechte Regierungen gibt klimapolitisch, dann kommt auch international sehr wenig voran. Aber auf der anderen Seite sehen wir sehr wohl, dass es auch sozusagen kleinere Koalitionen von Willigen gibt und dass insbesondere auch die Zivilgesellschaft seit 2010 sehr viel stärker sich organisiert hat. Das betrifft nicht nur Fridays for Future, das betrifft auch andere Organisationen und es betrifft auch Organisationen der Wirtschaft und der Finanzwelt. Und das finde ich eigentlich das Spannende, was man auf dem Gipfel vielleicht nicht so ganz deutlich sieht.
Was glauben Sie, wie wichtig ist so ein Gipfel dann, wenn wir vielleicht dann doch andere Kräfte haben, jenseits von politischen Delegierten in Glasgow, die auch etwas tun?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil wenn sich das Regime sozusagen öffnet für, das in der Fachsprache heißt das, non-governmental actors, also Akteure, die eigentlich nicht die Klimarahmenkonvention unterschrieben haben, wie das die Staaten getan haben, sondern die sehr wichtig sind, aber irgendwie indirekt, aber jetzt halt seit Paris sehr viel wichtiger geworden sind, wie Kommunen beispielsweise oder Unternehmen beispielsweise oder andere Organisationen aus dem Finanzsektor, wie gesagt, dann ist es jetzt total wichtig, dass man die irgendwie einbindet in dieses Regime, dass man aber auf der anderen Seite denen auch ein Stück weit freien Lauf lässt, wenn sie denn sich zu ganz guten Initiativen aufraffen können. Also das ist ein Wechselspiel. Wir können die nicht ganz entlassen aus dem Regime, aber ich würde jetzt positiv sagen, Da gibt es, wie gesagt, diese Möglichkeit, vorangehende Akteursgruppen zu bilden. Und ganz wichtig bleibt, dass die Zivilgesellschaft, der zivilgesellschaftliche Druck, auch der Druck aus den Medien, die nationalen Regierungen dazu führt, dass sie auch mal vorangehen. Und das sehen wir in manchen Ländern ja tatsächlich auch ganz gut funktionieren.
Es gibt ja immer noch politische Kräfte, die das Thema Klimawandel so ein bisschen als Elitenthema darstellen, als das, womit sich die beschäftigen, die kein anderes Problem haben. Halten Sie diese Phase, in der wir gerade sind, weil wir am Anfang auch so ein bisschen über resignative Kräfte gesprochen haben, für kritisch, dass da auf der einen Seite diejenigen sind, die immer noch so, sage ich mal, dagegen wettern und auf der anderen Seite die Willigen, die vielleicht aber auch so ein bisschen erschöpft sind?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ein großer Unterschied zu Kopenhagen beispielsweise. Damals gab es diese Welle des Populismus, die wir in der Welt beobachtet hatten, seitdem noch gar nicht. Das ist mittlerweile Realität, mit der wir uns stellen müssen. Und viele populistische Parteien sind anti-Klima aufgestellt und machen dadurch natürlich den ganzen Transferprozess sehr viel schwieriger. Obwohl, das muss man vielleicht auch sagen, die Programmatik der Parteien und was die Funktionäre denken, ist das eine. Mich interessiert vor allen Dingen, was die Wählerinnen und Wähler dieser Parteien denken. Und da sehen wir zum Beispiel, dass es durchaus Besorgnis über den Klimawandel gibt. 50% der deutschen AfD-Wählerinnen und Wähler stimmen der Aussage zu, der Klimawandel ist eine große Bedrohung für unser Land. Also nicht für die Welt, sondern für Deutschland. Das, finde ich, sollte uns Anlass geben, auch in den Dialog zu kommen mit denen, die noch nicht ganz verbohrt sind. Denn ich glaube, man kann sagen, viele Leute, die so Zweifel haben, zweifeln gar nicht so sehr an der Frage, ob die Wissenschaft stimmt oder ob es einen anthropogenen Klimawandel gibt, sondern das ist oft so ein Deckbild für was anderes, nämlich für die Frage, was bedeutet denn der Klimawandel eigentlich für mein Leben? Werde ich meine Miete noch bezahlen können? Wie ist das mit dem Autofahren und so weiter? Und an der Stelle müssen wir die Leute auch abholen, weil es muss eine konsistente Klimapolitik national geben, auch international. Als Thema Konsistenz möchte ich nur erwähnen, wir treten beim Klimaschutz einerseits aufs Gas, andererseits haben wir auch noch einen höheren Milliardenbeträge, höher als 50 Milliarden im Jahr, wo wir fossile Nutzungen von Energie mit Subventionen stützen. Wir treten also aufs Gas und auf die Bremse und wir müssen, um den Leuten das zu erleichtern, tatsächlich solche Subventionen auch abbauen. Das ist im Übrigen ja auch gut für uns als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und wir müssen natürlich bestimmte Regelungen, wie im Mietbereich, wo die Kosten sozial gerecht aufgeteilt werden müssen, die müssen wir ändern. Wenn wir das alles tun, graben wir, glaube ich, dem populistischen Narrativ das Wasser ab.
Das sagt der Soziologe Fritz Reuswig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Reuswig, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Latent gespürt haben es wohl alle, dass es nach den warmen Tagen wieder hochgehen wird mit den Covid-Neuinfektionen. Über 37.000 waren es am Freitag. Die verpflichtende Corona-Impfung scheint sich hierzulande politisch aber noch nicht durchsetzen zu lassen, auch wenn es zu 90% die Ungeimpften sind, die in den Kliniken liegen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat am Freitag auf die angespannte Stimmung im Land hingewiesen. Darauf zu achten sei jetzt, dass aus der Spannung keine Spaltung werde. Und über diese mögliche Spaltung möchte ich jetzt sprechen mit Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Hallo und guten Abend.
Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Gosepart, in Deutschland sind 67,1% der Bevölkerung vollständig geimpft und unter den Ungeimpften ist die Impfbereitschaft gering. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Nee, also ich meine, das Beängstigende in der Situation scheint zu sein, dass es jetzt nicht einfach nur Nachlässigkeit oder Langeweile oder sich drücken ist, sondern dass die Leute überzeugt sind, dass sie sich nicht impfen lassen wollen. Und das heißt, das macht es natürlich so viel anstrengender für uns, die wir jetzt denken, diejenigen sollten sich impfen lassen, weil sie damit nämlich uns alle anderen eben auch gefährden und in Bredouille bringen. Und Deutschland ist ja bekannt dafür, dass es eine hohe Ablehnung von Impfung generell hat, das überträgt sich hierauf. Aber eine rationale Erklärung scheint ja nicht in sich zu sein. Es gibt andere Länder, die haben eine viel höhere Impfquote. Es gibt eine sehr gute Erfahrung. Der Impfstoff ist natürlich in diesem Weise massenhaft getestet. Wir haben jetzt noch getestet, aber wir haben zwar noch keine langjährigen Testungen, aber in dem Sinne haben wir ja den Massentest gerade hinter uns gehabt und er ist sehr gut ausgegangen. Deshalb ist nicht richtig einzusehen, woher sich die Angst begründen sollte. Mhm.
Sie haben ja in einem Interview im Frühjahr, im Mai war es, glaube ich, gesagt, wir müssten da jetzt zusammenstehen wie in einer Streikkette, so ungefähr hieß es.
Ja,
ne?
Genau.
So, zeigt so eine Diskussion, wie sie zum Beispiel um diesen Fußballprofi Kimmich geführt wurde, dass das alles andere als so ist in Deutschland.
Genau. Aber das mit der Streikkette kommt aus dem Bild der Solidarität. Und wir haben ja im Frühjahr 2020 auch eine hohe Welle der Solidarität gesehen. Einkaufen für die Oma nebenan und so weiter und so weiter. Also das heißt, es gibt Solidarität in Deutschland. Aber die Frage ist eben, warum lässt das an dieser Stelle nach? Denn diejenigen, die sich nicht impfen lassen, sind jetzt im Moment nicht solidarisch.
Ja? Sie würden das aber so nicht nennen, vermutlich.
Die selber würden es nicht so nennen. Nein, genau. Aber darüber ringen wir jetzt eben. Also wir wollen keine Spaltung der Gesellschaft, aber wir brauchen eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Wir können das nicht einfach so hinnehmen, denn es ist einfach eine Gefährdung.
So, und wie führt man jetzt eine solche Debatte? Also halten Sie es für produktiv, dass Jens Spahn von einer moralischen Pflicht, sich impfen zu lassen, spricht? Also hilft uns das weiter?
Auf jeden Fall ist das mal richtig. Nein, das muss man, glaube ich, leider in der Debatte immer unterscheiden. Also ich finde eben, genau, die Solidarpflicht ist eine moralische Pflicht, wenn wir in einer Solidargemeinschaft sind. Und in dieser Pandemie, wo wir von außen durch das Virus bedroht werden, müssen wir zusammenstehen, um gemeinsam diese Pandemie zu bewältigen. Und diejenigen, die hier aus der Kette ausbrechen, die sind eben unsolidarisch und die verletzen eine Pflicht, zusammenzustehen. Insofern finde ich, hat Herr Spahn da vollkommen recht. Nur muss man immer unterscheiden zwischen dem, was vernünftig wäre zu sagen oder vernünftig ist zu machen und dem, was in dem Sinne sinnvoll ist, weil es überhaupt pragmatisch zu irgendwas führt. Und deshalb muss man jetzt wahrscheinlich pragmatisch sich eher überlegen, was sind jetzt eigentlich noch die Mittel, die wir haben in einem freiheitlich-demokratischen Staat, also ohne Zwang, diese Leute trotzdem dazu zu bekommen, sich wenigstens in einem größeren Prozentsatz impfen zu lassen.
Und fällt Ihnen da was ein?
Ich habe jetzt auch keine ganz neue Lösung, aber 2G finde ich jetzt, das wird ja auch in einigen Ländern angewandt, insofern wirklich nichts Neues. Das ist insofern richtig, als diejenigen, die nicht geimpft sind und sich nur testen lassen wollen, merken, dass sie zu bestimmten lokalen Veranstaltungen und so weiter nicht zugelassen werden. Und dann heißt es immer, das ist Impfzwang durch die Hintertür. Da würde ich sagen, nee, vielleicht sogar schon durch die Vordertür. Das ist ein massiver Druck auf die anderen. Und da wird es natürlich auch Widerstände geben. Das muss man sich auch klar machen. Aber ich finde, das kann man hier vertreten. Und da müssen wir sehen, wie gut wir damit zurechtkommen.
Da kann man sich auch leicht in die Ecke stellen, schmollen und sagen, ich bin ausgeschlossen.
Oder ich habe mich ausgeschlossen. Ja. Also genau, da wird es natürlich immer eine Gegenrede geben, das stimmt. Also die Idee einer solchen Regelung ist ja nicht zu sagen, wir wollen euch ausschließen, sondern es ist ja eine Einladung an alle, den Impfstoff umsonst zu nehmen, von dem wir nach bester wissenschaftlicher Erkenntnis wissen, dass es ein guter Impfstoff ist und dass er wirkt und dass er keine großen Nebenwirkungen hat und dass wir dementsprechend handeln. Und ich glaube, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, die Freiheit besteht darin, allen Irrationalismen zu folgen, die man irgendwie sich aus dem Netz gesaugt hat.
Aber was ist zum Beispiel jetzt mit der Einführung eines Impfzwangs? Also wir sprechen ja auch über Spaltung der Gesellschaft. Könnte es nicht sein, dass so ein Zwang vorübergehend für Aufruhr sorgt, aber dann relativ schnell man sich damit abfindet und vielleicht weniger zu einer Spaltung führt als diese Freiwilligkeit, die wir jetzt haben?
Also die Taktik wäre, die ich jetzt hier vorschlage, ist natürlich, dass man die Mittel immer weiter verschärft, aber nicht mit dem schärfsten Mittel als erstes anfängt. Ja, und Impfzwang ist das schärfste Mittel. Ich glaube aber da, also das ist jetzt nur eine politische Einschätzung als politischer Beobachter, aber ich glaube, wenn wir das machen würden, das würde als Wortbruch gewertet, weil die Regierung am Anfang der Krise immer gesagt hat, sie wird nicht zum Impfzwang greifen. Ich meine, es kann eine Situation kommen, das können wir nicht ausschließen, die so katastrophal wird, dass uns dieses letzte Mittel oder vorletzte Mittel, also das letzte Mittel wäre natürlich wieder ein totaler Lockdown, in dem wir überhaupt nicht mehr aus der Privatwohnung rauskommen. Aber das Mittel vorher zu sagen, wir lassen das gesellschaftliche Leben ein Stück weit aufrecht, aber nur, wenn alle geimpft sind und das heißt Impfzwang, dieses Mittel, dass wir das ergreifen müssen. Aber ich würde es politisch, glaube ich, im Moment für unklug halten. Der Widerstand wird groß sein und ich bin nicht sicher, dass er, nachdem alle zwangsgeimpft sind, dann sofort zusammenbricht.
So, jetzt würde ich das gerne zum Schluss nochmal vergleichen mit anderen Pflichten, die man so gesetzlich eingeführt hat. Also vielleicht geht das ja. Zum Beispiel gab es früher auch keine Gurtpflicht. Die wurde dann eingeführt, da hieß es auch, das ist sozusagen eine Freiheitsberaubung. Ne? Ist es vergleichbar oder hinkt das total?
Nein, das finde ich nicht. Und ich meine, das finde ich ein gutes Beispiel, aber man könnte jetzt auch andere Sachen nehmen, also dass man in der Öffentlichkeit, in bestimmten öffentlichen Orten nicht mehr rauchen darf oder so weiter. Das sind ja alles Maßnahmen, die zum Eigenschutz gelten, auch zum Fremdheitsschutz. Also sozusagen Rauchen gefährdet die eigene Gesundheit und die anderer. Und deshalb wird Rauchen in bestimmten Räumen verboten. Und das gab ja eine irre Aufregung. Und Sie haben recht, ziemlich kurz danach. Also es ist erstaunlich, wie schnell sich die öffentliche Meinung da angepasst hat. Und man sieht jetzt da keinen großen Widerstand mehr. Und natürlich könnte die Hoffnung sein, dass das bei der Impfung gegen Covid-19 auch so ist. Und vielleicht ist das auch so. Ich glaube, hier ist die Vorgeschichte eben eine andere. Die Regierung hat vielleicht ohne Not am Anfang versprochen, dass sie die Impfpflicht nicht einführt. Und ich finde, das ist doch Wasser auf die Mühlen genau dieser Querdenkerbewegung und so weiter, dass sie immer sagen, wir werden die ganze Zeit betuppt. Und in dem Fall könnte man ihnen ja nicht mehr widersprechen. Es ist ja dann in der Stelle Wortbruch. Und insofern müsste man wirklich besondere Gründe dazu haben, zu sagen, ja, wir haben unsere Meinung geändert, wir mussten unsere Meinung ändern, wir können die öffentliche Ordnung nicht mehr anders aufrechterhalten. Im Moment denke ich aber, wir können die Ordnung noch anders aufrechterhalten. Aber jetzt muss man doch da hart durchgreifen, dass es jetzt doch wenigstens in diesem Winter nicht wieder zu einem Lockdown kommt.
Mhm. Stefan Gosepat, Professor für praktische Philosophie über hohe Corona-Neuinfektionszahlen und den Riss, der zwischen Geimpften und Ungeimpften durch die Gesellschaft geht. Und da passt es vielleicht, an die Marbacher Schiller-Rede von vergangenem Jahr zu erinnern, gehalten von dem Virologen Christian Drosten. Die Pandemie ist kein unabwendbares Schicksal, sagte er damals. Jetzt, ein Jahr später, trat an eben dieser Stelle in Marbach Anne Weber ans Mikrofon. In Hessen aufgewachsen, seit 1983 in Paris lebend, ist Anne Weber Literarin und Übersetzerin. 2020 hat sie den Deutschen Buchpreis bekommen für Annette, ein Heldinnen-Epos. Christian Gampert hat die Schillerrede von Anne Weber im Netz verfolgt. Eine Auseinandersetzung mit Gegenwartsliteratur.
Mit Anne Weber, Anne Weber, ist es ein bisschen wie mit Samuel Beckett. Beide haben mit der Übersiedlung nach Paris eine andere Sprache gesucht, die französische, und sich eine fremde Welt erschlossen, vielleicht auch eine neue Identität zugelegt zwischen den Ländern. Dass die eigentliche Heimat für sie die Literatur ist, der sie sich aus ganz existenziellen Bedürfnissen zugewandt hat, machte Anne Webers Schillerrede aufs Schönste klar. Während Sandra Richter, die Direktorin des Literaturarchivs, natürlich das Programm ihres Instituts lobte und die französische Botschafterin Anne-Marie Decote das kulturelle Erbe Europas pries, während die Damen also das sagten, was man zu solchen Anlässen immer sagt, verweigert Anne Weber solche Exerzitien. Sie begann so.
Mensch, sagte ich mir, den November vor Augen und in Schiller versunken, du kannst doch nicht vor den Leuten stehen und in gesetztem Ton einen Vortrag halten. Du kannst doch zu diesem Anlass nichts Gefriergetrocknetes, Gescheites runterleiern.
Weber packte den Stier gleich bei den Hörnern und fragte sich, ob Schiller sie gleichgültig gelassen oder ihr nicht vielleicht doch auch Schwingen verliehen habe. Und die Antwort fiel sehr zugunsten des schwäbischen Klassikers aus. Weber, so viel war sofort klar, wollte Schiller gegen jene Intellektuellen verteidigen, die den Weimarer Autor als Pathetiker und Idealisten schmähen.
Die Schiller-Belächler halten sich für sehr überlegen, weil sie bei ihm von der züchtigen Hausfrau und deren schamhafter Sitte lesen, vom biederen Manne und vom Vaterland, dem Teuren. Haben sich nicht schon die Romantiker bei Schillers Würde der Frauen gekringelt vor Lachen, sagen sie? Während sie sich selbst nicht kringeln, sondern höchstens mal leicht krümmen.
Gut wäre es gewesen, die Schiller-Verächter auch mal beim Namen zu nennen. Aber allein Webers Verweis auf die Uraufführung der Räuber 1782 in Mannheim zeigte, was gemeint war. Damals habe es heisere Schreie und Ohnmacht im Zuschauerraum gegeben. Heute dagegen seien die Schiller-Skeptiker es gewohnt, Zitat, dass im Theater nicht der Zuschauerraum, sondern die Bühne einem Irrenhaus gleicht, während sie selber gähnend im Publikum sitzen. Nun, man muss das postmoderne Irrenhaus nicht lieben, aber Webers Angriff gilt ja vor allem denen, die es sich zu einfach machen und stets in die Position der Überlegenheit flüchten, statt zu sehen, dass ein alter Ausdruck wie das Wort Bieder zu Schillers Zeiten eben nicht brav und hausbacken, sondern rechtschaffen und ehrlich bedeutete. Schiller sei ein einfaches Opfer, sagte Anne Weber, aber die Spötter verbauten sich aus einem Mangel an Liebe auch den Zugang zu Schillers Kraft und Gedankenreichtum. Weber präparierte aus der Gessler-Szene in Wilhelm Tell, dem Apfelschuss vom Haupt des Kindes, eine Vorwegnahme nationalsozialistischer Folter heraus. Es genüge dem Landvogt nicht zu töten, er müsse auch quälen.
Ich muss dabei an Taten denken, von denen Überlebende oder Zeugen nationalsozialistischer Folter berichtet haben. Eltern, die gezwungen wurden, die eigenen Kinder zu töten oder deren Ermordung beizuwohnen.
Der von der Aufklärung beseelte Schiller sei spätestens mit der Guillotinierung Ludwig des 16. von der Revolution abgefallen, sagte Weber. Jeder Idealismus könne an der Realität scheitern, wie Schiller an der Figur des Marquis von Posa gezeigt habe. Webers Exkurse zu den Nazis, dem KZ-Häftling Jean Améry und sogar zu neurophysiologischen Untersuchungen hatten dann nur ein Ziel, zu erläutern, dass wir uns vor einem Idealismus hüten sollten, der den Einzelnen, das Individuum, vergisst. Die heilende Wirkung des ästhetischen Spiels bei Schiller erkennt man nur durch genaue, vorurteilsfreie Lektüre, wie Anne Weber sie in ihrer Rede vorführte, das eigene im Fremden entdecken. Schillers Glocke sei nicht nur ein Bild für die Dichtung, sagte Weber, sondern auch für einen Idealismus, der Erdenschwere mit den Lüften verbinde. Glocken erzeugten Klänge, die uns im Innersten erbeben lassen.
Christian Gampert über die Schillerrede von Anne Weber heute in Marbach. Und jetzt folgen hier die Kulturnachrichten mit Thomas Jedicke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Spielfilm Senzorka 107 Mothers des slowakischen Regisseurs Peter Kerekes hat den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis als bester Film beim diesjährigen Filmfestival Cottbus gewonnen. Der Film verbinde wahre Begebenheiten und Fiktion in einem Frauengefängnis. Insgesamt wurden auf dem Filmfestival Cottbus des osteuropäischen Films Preisgelder in Höhe von fast 70.000 Euro vergeben, darunter auch in den Wettbewerben Kurzfilm und Jugendfilm. Trotz Corona-Auflagen kamen mehr als 10.000 Besucher in die Festivalkinos. In den drei Wettbewerben Spielfilm, Kurzfilm und Jugendfilm wurden 32 Filme aus 26 Ländern präsentiert. Der Sänger und Mitbegründer der britischen Reggae-Band UB40, Terence Wilson, ist tot. Er sei nach kurzer Krankheit im Alter von 64 Jahren verstorben, teilte die Band auf Twitter mit. Wilson gehörte zur ersten Besetzung von UB40, die sich 1979 in Birmingham gründeten. 2013 verließ er die Band und gründete mit dem ehemaligen UB40-Sänger Ali Campbell eine eigene Formation. Seit den 1980er Jahren haben UB40 mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und sind bis heute eine der erfolgreichsten Reggae-Bands aller Zeiten. Am früheren Sitz des Auswärtigen Amtes in der Berliner Wilhelmstraße erinnern jetzt Stolpersteine an 56 Behördenmitarbeiter, die ab 1933 von den Nationalsozialisten entlassen, verfolgt oder umgebracht wurden. Am Vormittag wurden die kleinen Gedenksteine aus Messing feierlich der Öffentlichkeit übergeben. Die Verlegung der Gedenksteine geht auf eine Initiative von Beschäftigten des Ministeriums zurück. Üblicherweise werden die Stolpersteine vor dem letzten Wohnort von Nazi-Opfern in den Boden eingelassen, in diesem Fall ausnahmsweise vor der letzten Arbeitsstelle. Der große Berliner Verlagspreis geht in diesem Jahr an den Sezession Verlag. Die mit 35.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde dem Verlag für Literatur internationaler zeitgenössischer Autorinnen und Autoren in Berlin zuerkannt. Zwei mit jeweils 15.000 Euro verbundene Verlagspreise gingen an den Verlag Das kulturelle Gedächtnis und an das Verlagshaus Jacobi und Stewart. Für Berlins Kultursenator Lederer leisten die Verlage einen fundamentalen Beitrag zur Vielfalt unserer Gesellschaft, weil sie eben jene in ihren Verlagsprogrammen seit vielen Jahren abbilden.
Als Romanautor, als Provokateur, als Nouveau-Reaktionär hat sich Michel Houellebecq weit über die Grenzen Frankreichs einen Namen gemacht. Jedes Buch wird mit Spannung erwartet und heiß diskutiert. Schimmert hier wieder der Frauenhasser, der Rassist durch? Oder ist er das gar nicht, dieser Houellebecq? Seine Lyrik aber, die er schon seit Jahrzehnten verfasst, blieb eher unter dem Radar, obgleich auch in Deutschland vor einigen Jahren ein Band mit gesammelten Gedichten erschienen ist. Heute Abend wurden Gedichte von ihm in einem Pariser Techno-Club gelesen und unsere Paris-Korrespondentin Christiane Kess war dabei. Klingt ja erstmal, Christiane Kess, nach einem interessanten Ort. Was war das denn für ein Abend?
Ja, das fand im Rex Club im 2. Arrondissement statt. Und in diesem Nachtclub oder Techno-Club, da wurde für die Aufführung ja so ein kleines Theater draus gemacht. Da hat man einfach Stühle auf die Tanzfläche gestellt. Das war dann auch ein sehr junges, urbanes Publikum, das da heute Abend dabei war. Zwischendurch aber auch ein paar ältere Leute. Und Michel Houellebecq hat seine Gedichte auf der Bühne vorgetragen mit drei anderen. Victorien Bornéa, Margot de Rochefort und Hugues Jourdain. Und wenn man recherchiert, wer das ist, dann findet man gerade noch mal Infos zu Hugues Jourdain, weil er ist Schauspieler. Aber die beiden anderen sind ganz unbekannte Leute. Victorien Bornéa, er hat diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Er ist einfach nur ein großer Fan der Gedichte von Houellebecq. Und er hat vor einiger Zeit einen Podcast gestartet. Houellebecq Forever heißt er. Er hat Freunde gefragt, Gedichte von Houellebecq vorzulesen. Er hat das dann ins Netz gestellt. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er eines Tages Houellebecq damit kontaktiert hat. Und tatsächlich hat er reagiert, denn Houellebecq, das hat man mir heute Abend auch erzählt, wird offenbar von der Sorge geplagt, dass von ihm seine Gedichte nicht in Erinnerung bleiben könnten, sondern nur seine Bücher. Und die Gedichte sind ihm wichtig. Und dann hat er wahrscheinlich aus diesem Grund reagiert auf den Kontakt dieses jungen Fans. Vielleicht auch, weil es um junge Leute ging. Ich hatte heute Abend zumindest den Eindruck, das hat ihm gefallen, mit jungen Leuten auf der Bühne zu sein, im Kontext mit seinen Gedichten. Victorien Bornéa, der Initiator, hat dann noch einen Freund, den DJ Romer, dazu geholt. Der ist regelmäßiger Gast im Rex Club, ist übrigens auch schon in Deutschland aufgetreten. Und er hat das mit Musik untermalt. Spezielle Lichteffekte gab es dann auch noch dazu. Das ging eine gute Stunde. Morgen wird noch einmal eine Veranstaltung stattfinden, beziehungsweise zwei, am Mittwochabend auch noch mal zwei Vorstellungen. Aber falls sich jetzt jemand Hoffnung macht, weil er oder sie in Paris ist, das muss ich leider enttäuschen. Alle fünf Vorstellungen sind ausverkauft.
Also, Michel Houellebecq arbeitet an seinem Nachruhm. Was wurde denn da jetzt vorgetragen?
Es waren nur Gedichte von Houellebecq und Poesie ist ja das Genre, Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet am Anfang, das von Houellebecqs Werk weniger bekannt ist. Der Titel der Veranstaltung ist Existence à basse altitude, was so viel heißt wie Leben auf niedriger Höhe. Dieser Titel nimmt Bezug auf einen Vers im Gedicht Midi, das veröffentlicht wurde in Der Sinn des Kampfes, einem Gedichtband von Houellebecq. Wir können mal reinhören in einen Auszug, der wie heute Abend von Margot de Rochefort vorgetragen wird.
La rue Turcouve s'étend, pluvieuse. Au loin, un charcutier traiteur. Une américaine amoureuse écrit à l'élu de son cœur. La vie s'écoule à petits coups. Les humains sous leur parapluie cherche une porte de sortie entre la panique et l'ennui, mégot écrasé dans la boue. Existence à basse altitude.
Ja, da beschreibt Houellebecq eine Straße, die Rue Surcouf in Paris, die sich ausbreitet, verregnet ist, in der Ferne eine Metzgerei. Eine verliebte Amerikanerin schreibt dem Auserwählten ihres Herzens, so heißt es in diesem Gedicht, das Leben schwindet in kleinen Schlägen dahin, Menschen unter Regenschirmen suchen einen Ausgang zwischen Panik und Langeweile, Leben auf niedriger Höhe. Und da ist schon dieses Thema von Houellebecq, das wir eigentlich ziemlich gut bei ihm kennen, diese sehr nüchternen Beschreibungen von alltäglichen Szenen und eine gewisse Leere, auch eine deprimierende Stimmung. Das kommt ja auch in vielen Werken von ihm vor und in diesem waren auch alle Gedichte heute Abend gehalten. Aber das war ziemlich gut in Szene gesetzt. Es ging damit los, dass der Raum ganz dunkel war und dann hat man nur diese sphärischen Klänge des DJs erst einmal gehört, teilweise auch sehr schrill. Ich fand verstörend auch an der einen oder anderen Stelle ein starker Bass, den man so teilweise im ganzen Körper spüren konnte. Und dann erschienen auf einer kleinen Bühne etwas erhöht diese vier Akteure der Vorstellung, alle vier in Schwarz gekleidet, auf Plastikstühlen. Der Vortrag der Gedichte war fast regungslos. Da ist immer mal wieder einer aufgestanden und hat im Stehen vorgetragen oder die Position gewechselt. Aber es gab eigentlich sehr wenig, was von diesem gesprochenen Wort abgelenkt hat, außer hier die Musik, die dann mal gewaltig war, dann wieder sehr zurückhaltend. Weil Beck hat mit kräftiger Stimme vorgetragen. Ich fand, dass man bei ihm gemerkt hat, dass das wirklich seine Gedichte sind. Aber auch die drei anderen haben das sehr gut gemacht. Zwei davon waren ja immerhin auch Laien. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Welbeck seine Gedichte so inszeniert. Das letzte Mal ist aber lange her. Im Jahr 2000 war das. Da hat er seine Gedichte auch instrumental untermalt vorgetragen. Damals war das in Köln.
Christiane Kess aus Paris über einen Abend mit Welbeck-Gedichten in einem Techno-Club. Cindy Sherman, Nan Goldin, Jeff Wall, große Namen in der Fotografie, einem Medium, das es zumindest hier in Deutschland lange gar nicht so richtig in die Museen geschafft hat. Düsseldorf, Essen und Hannover waren da Vorreiter. Drüben auf der anderen Seite des Atlantiks, da gab es viel zu entdecken, denn in den USA war die künstlerische Fotografie irgendwie weiter und auch früher etabliert. Das Sprengel-Museum Hannover zeigt jetzt Fotokunst aus den USA und Kanada von 1980 bis heute. Eine Ausstellung, die auch einen Wandel vor Augen führen will. True Pictures heißt sie, und darüber habe ich vor der Sendung mit dem Kurator Stefan Kronert gesprochen. Guten Abend, Herr Kronert.
Ja, hallo nach Berlin.
Fotografie von 1980 bis heute, das kann ja vieles sein. Was steckt denn hinter der Idee dieser Ausstellung True Pictures?
Ja, da stecken so einige Motivationen hinter, die sich über die Jahre bei mir aufgebaut haben. Zum einen haben wir selbst eine große Sammlung amerikanischer Fotografie aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Als die 2016 zu uns kam, habe ich sie mal so ein bisschen analytisch betrachtet. Und mir fielen einige Dinge auf, zum Beispiel, dass die Sammlung eigentlich in den 70er Jahren so langsam ausläuft und es sind nur, oder weitgehend, bis auf zwei Ausnahmen, nur Männer enthalten. Und dann ist auch so der stilistische, wenn ich das mal so sagen darf, oder bildsprachliche Horizont der Sammlung weit begrenzt.
Was haben Sie denn da jetzt sozusagen wieder ausgegraben für diese Ausstellung?
Naja, so viel ausgegraben habe ich eigentlich nicht. Mir ist eigentlich in der Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung aufgefallen, dass um 1980 wirklich sich ein Einschnitt in der Fotografiegeschichte diesseits des Transatlantiks ereignet hat. Das heißt konkret, die dokumentarische Fotografie war nicht mehr alleinige Option. Man konnte auch andere Formen von Bildern und andere Sichtweisen von Bildern artikulieren, und es kamen noch andere Dinge hinzu. Sehr stark kamen so um 1980 auf einmal die Berücksichtigung weiblicher Positionen in der Fotografie, in der Kunstszene aufs Tablett. Außerdem gewann die kanadische Fotografie, die uns vorher eigentlich überhaupt nicht vertraut war, in den ausgehenden 80er Jahren auf einmal ungeheuer an Bedeutung. Ich nenne nur so Namen wie Jeff Wall oder Rodney Graham. Das sind Stars geworden, und zwar von ihrer Rezeption in Europa ausgehend. Und das waren dann schon so Punkte, wo ich gemerkt habe, da passiert wirklich was, und das ist ein Einschnitt in der Fotogeschichte.
Und was hält jetzt diese Fotografien von 1980 bis in die Gegenwart zusammen, die Sie zeigen?
Wir haben Unterschieden zwischen drei Generationen, drei verschiedene Sichtweisen auf Fotografie. Erstmal in den 80er, 90er Jahren, da gab es mit der Appropriation Art, die 77 ihren ersten Höhepunkt in der Ausstellung Pictures hatten und so berühmte Positionen wie Louis Lawler, Cheryl Levine, Richard Prince oder auch Cindy Sherman umfasst, die haben erstmal eine ganz andere Perspektive auf Fotografie eröffnet. Und dann später kamen diese Positionen auch zum Beispiel in die Lehre. Sie haben an Kunstakademien unterrichtet. Und darauf folgend gab es dann auch eine andere Generation, die viel stärker inszenierte, sich mit politischen Fragestellungen auseinandersetzte. Und jetzt im 21. Jahrhundert hat sich die Sichtweise auf politische Fragen, gesellschaftspolitische Dinge, zum Beispiel Thema wie Sexualität und Gender, gesellschaftliche Diversität in Amerika zum Beispiel, der Punkt liegt auf der Hand, Afro-American Photography, das sind alles Punkte, die jetzt aktuell in den letzten paar Jahren ins Zentrum gerückt sind.
Und wen zeigen Sie da?
Wir zeigen insgesamt 36 Positionen. Die Liste beginnt alphabetisch mit Vicky Alexander, einer kanadischen Fotografin, die in Kanada hoch bekannt und berühmt ist, in Europa aber überhaupt nicht. Und sie endet mit Christopher Williams, einem Fotografen, der in Düsseldorf an der Kunstakademie lehrt. Es gibt zum Beispiel eine Fotografin, Ayanna V. Jackson, die 1977 geboren ist. Sie ist Afroamerikanerin, zeigt sich, wie Cindy Sherman in dieser Tradition stehend, immer selbst auf ihren Bildern und zeigt sich in einem Bild, das den Titel Dictatorship, in Klammern Guerilla, hat und 2013 datiert ist, zeigt sich nackt auf diesem Bild mit geöffneten Beinen und einem Gewehr, das ihre Scham verdeckt und schaut uns als Betrachtende provokativ an. Wir sind angesprochen und müssen uns mit ihrer Nacktheit, mit der Geschichte und dem Rassismus in USA auseinandersetzen und fragen uns jetzt, ist sie Opfer einer Diktatur oder ist sie Guerilla? Wie verhält sie sich zu der ganzen Fragestellung Afroamerikaner in der amerikanischen Gesellschaft? Und dann natürlich gleichzeitig, wie verhalten wir uns zu dieser Fragestellung?
True Pictures heißt die Fotografieausstellung im Sprengel-Museum Hannover. Der Kurator Stefan Gronert war das. Und am Ende dieser Fazitausgabe wie immer die Kultur-Presseschau, heute von Arno Orzesek.
Popophobie heißt der Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem Kerstin Holm festhält, die weltweite Prüderiewelle rollt auch in Russland, wo freilich nicht vermeintlich herabwürdigende Blicke auf den Frauenkörper und diskriminierende Schönheitsideale als Empörungsvorwand dienen, sondern die durch einen Strafrechtsparagraphen geschützten religiösen Gefühle immer häufiger provokativ sinnenfreudige junge Leute hinter Gitter bringen. Hinter Gittern könnte auch das Model Irina Volkova landen, das vor der Petersburger Isaak-Kathedrale ihre nahezu entblößten Hintern filmen ließ. Eben darauf bezieht sich der FAZ-Titel Popophobie, ein Wort, dessen sinnlich gerundetes Schriftbild Popopho leider keinen Einfluss auf die garstige Bedeutung hat, denn Popophobie bedeutet ja Angst vor dem Popo. Halten wir fest, dass die Gegner der Freizügigkeit in Russland rechts stehen. Der Feind steht links, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Michael Neudecker erklärt, wie ausgerechnet die legendären Monty Pythons ins Räderwerk der neuen englischen Humorlosigkeit geraten konnten. Zum Hintergrund. Das Londoner Old Vic Theater hat das Stück Into the Woods aus dem Programm genommen, nachdem bekannt wurde, dass der 80-jährige Monty Python Terry Gilliam in die Produktion involviert war. Und dieser Gilliam hat die Verdammung durch woke Kreise heraufbeschworen, indem er den schwarzen US-Amerikaner Dave Chappelle als großartigen Stand-up-Comedian feierte. Chappelle wiederum, dem die Empfindlichkeiten der LGBTQ-Gemeinschaft egal sind, ist für Sprüche wie diesen bekannt. Wenn die Sklaven damals Hotpants getragen und sich mit Babyöl eingerieben hätten, wären wir 100 Jahre früher frei gewesen. Der SZ-Autor Neudecker erklärt nun, was heute im Jahr 2021 noch lustig ist, wird nirgendwo verbissener diskutiert als in der linken Woke-Culture, besonders verbissen, ausgerechnet in dem Land, das den Humor erwiesenermaßen überhaupt erst erfunden hat, in England. Es geht hier nicht nur um die Frage, was lustig ist, denn lustig ist etwas meist dann, wenn man lachen muss, sondern es geht darum, wer für welchen Witz oder Satz mit welchen beruflichen Konsequenzen rechnen muss. Was ist los in diesem Land, dessen größte Stärke es einmal war, auf Beerdigungen in Tweetanzügen gute Witze zu reißen? Die Tageszeitung Die Welt hat darauf eine Antwort. Sie titelt »Die Angst geht um« und greift den Fall der britischen Feministin Kathleen Stock auf, die wegen Äußerungen zum biologischen Geschlecht so stark angefeindet wurde, dass sie von ihrer Professur zurückgetreten ist. Zustimmend zitiert die Weltautorin Katja Heuer den Historiker Timothy Garton-Ash. Egal, was man über Stocks Meinung bezüglich Gender und Geschlechtsidentität denkt, jeder zivilisierte Mensch sollte diese Schikanierung und Einschüchterung einer Frau auf dem Campus verurteilen. Sie wird diskriminiert im Namen der Antidiskriminierung und schikaniert im Kampf gegen Schikane. Was meinen Sie? Sollten wir um der Vielfalt willen auch mal einen Artikel zitieren, der Cancel Culture und Wokeness verteidigt? Tja, würden wir glatt machen. Nur gibt es keinen solchen Artikel, schon gar nicht in der Neuen Zürcher Zeitung. Die NZZ fragt den Autor Bernd Stegemann, ob linke Identitätspolitik ein Gift ist, das auch bei intelligenten Menschen seine Wirkung entfalten kann. Laut Stegemann braucht es zumindest eine größere Diskursfähigkeit, um linke Identitätspolitik betreiben zu können, weil man dabei immer diesen Doppelschritt machen muss. Zunächst zu erkennen, dass jede Identität ein Konstrukt ist, dann aber selbst eine Opferposition zu konstruieren, die ihrerseits auf gar keinen Fall dekonstruiert werden darf. Das ist in der Tat raffiniert, weil man je nach Belieben hin und her springen kann. Mal schiebt man die Opferposition nach vorne, weil man einen Vorteil davon hat, etwa wenn es um die Besetzung von Posten anhand einer Quote geht. Wenn man aber von anderen auf das Geschlecht oder die Ethnie reduziert wird, klagt man über Rassismus oder Sexismus. Übrigens, die Wokeness-Problematik ist in das Musical Slippery Slope eingeflossen, zu sehen am Berliner Maxim Gorki Theater. Die SZ findet es toll und posaunt in großen Lettern: Nehmt das, Politkommissare.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und sage danke fürs Zuhören und tschüss.